Dieser Audiobeitrag wird von der Universität Erlangen-Nürnberg präsentiert.
Lisa, vielen Dank für die freundliche Einladung. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass ich diesen Vortrag hier bei Ihnen halten darf über die Eugenik in der Propaganda des Nationalsozialismus, historische und aktuelle Perspektiven. Enhancement bedeutet Verbesserung. In der modernen Medizin steht das Wort für Versuche oder auch für Ideen, die menschliche Natur, auch die gesunde, zu verbessern. Insbesondere heute individuelle Gebrechen oder Eigenarten zu heben, to enhance, heißt ja auch anheben. In historischer Perspektive, um die es jetzt geht, ist die NS-Rassenhygiene das monströse Projekt eines Enhancement eines ganzen Volkes. Um diese Rassenhygiene also und ihre Nachwirkungen bis in die gegenwärtige Diskussion wird es nun gehen. Ich beginne mit einem aktuellen Fall, einem Phänomen, das Sie auch alle zur Kenntnis genommen haben, nämlich der Bundestagsentscheidung von 2011, dass in Ausnahmefällen die Präimplantationsdiagnostik erlaubt wird bei uns. In vielen anderen Ländern ist sie schon länger erlaubt, bei uns ist sie schon erlaubt, allerdings die Ausführungsbestimmungen sind noch nicht in Kraft. Nun, was hat das mit unserem Thema zu tun? Im Umfeld dieser Entscheidung, dieser umstrittenen Entscheidung, gab es auch Stimmen, die sagten, die PID ist der Weg in die Selektion. Und das Wort Selektion hat in Deutschland einen Anklang an die NS-Zeit. Und dieser Anklang wurde auch sehr deutlich thematisiert. Der Arzt, der nämlich diesen Vorgang überhaupt erst in Gang gebracht hat durch eine Selbstanzeige, hat in einem Interview dann auch direkt darauf hingewiesen, als er gefragt wurde, was unterscheidet die deutsche Debatte um genetische Diagnostik von der in anderen Ländern, die eine liberalere Gesetzgebung haben, sagte er, die deutsche Vergangenheit spielt immer eine Rolle, also die Selektion an der Rampe von Auschwitz. Aber, so fährt er fort, damit hat die Präimplantationsdiagnostik nichts zu tun. Wir haben hier also das Phänomen einer sogenannten Nazi-Analogie, die uns auch im Folgenden noch beschäftigen wird. Ich werde im Folgenden die folgenden etwa 50 Minuten nach dieser Gliederung vorgehen. Zunächst einen Blick auf die naturwissenschaftliche Medizin in ihrer Verbindung zur Ideologie nach 1900 werfen, dann mich der NS-Rassenhygiene zuwenden und in einem letzten Abschnitt die schon erwähnte Nazi-Analogie etwas systematischer betrachten. Ich beginne also mit dem Themenbereich naturwissenschaftliche Medizin und Ideologie nach 1900. Was ist damit gemeint? Die Vorgeschichte des Nationalsozialismus, eine schon problematische Begriffsprägung. Die deutsche Geschichte ist sehr kompliziert und ein Zeitzeuge, kein geringer, nämlich Thomas Mann, hat hier eine Verkettung fantastisch unglückseliger Umstände gesehen. Damit ist gemeint, der Weg in das Dritte Reich, der rückschauend kausale Ketten aufweist, deshalb auch die Verkettung, ist gleichwohl eine unwahrscheinliche Verkettung gewesen. Und das soll dieses kurze Wort von Thomas Mann ausdrücken. Es gibt eine Kausalität, aber bei dieser Entwicklung ist auch sehr viel Unglück dabei. Man könnte es, wenn es sich nicht um eine so wichtige Angelegenheit handelte, könnte man von Pech reden. Es hätte auch anders kommen können, als es gekommen ist. Nun, diese komplizierte deutsche Geschichte hat auch ausländische Beobachter, zeitgenössische, zu einigen treffenden Formulierungen bewegt, etwa den bekannten australischen Bioethiker Peter Singer, der in seiner praktischen Ethik diesen Satz eingefügt hat. Natürlich ist die Vergangenheitsbewältigung für die Deutschen immer noch mühevoll und die deutsche Geschichte ist so geartet, dass sie rationales Verstehen fast übersteigt. Wollen wir uns einmal dem Weg Deutschlands nach 1900 kurz zuwenden im Hinblick auf unser Thema? Zunächst unter dem Kapitel Politik, Kultur, Wirtschaft, Ideologie, ein weites Feld für wahr, das ich hier in aller Kürze nur skizzieren möchte. Das Wilhelminische Kaiserreich war nach der Gründung 1870-71 eine Erfolgsgeschichte, ein Machtstaat, der von seinen staatstragenden Schichten sehr geschätzt wurde. Und durch die Niederlage im Ersten Weltkrieg 1918 brach diese Welt buchstäblich zusammen. Und zwar persönlich, weltanschaulich, wirtschaftlich, sozial, aber auch wissenschaftlich. Mit anderen Worten, diese Niederlage hinterließ viele Verlierer im wahrsten Sinne des Wortes, individuell, aber auch ganze gesellschaftliche Gruppen waren davon betroffen. Insbesondere auch die Elite, also Universitätsleute, das Bürgertum waren durch diese Niederlage im Kern getroffen, betroffen auch. Und die dann gegründete Weimarer Republik war im Grunde mit schweren Hypotheken belastet. Nicht nur im wirtschaftlichen Sinne, das war sie in der Tat auch, sondern auch im politischen Sinne. Das war eine ungeliebte Staatsform. Und man sah ja auch dann im Folgenden an der Wahl etwa des Staatspräsidenten, dass man hier eine Rückwärtsgewandtheit der Deutschen auch zur Kenntnis nehmen konnte. Nun, diese allgemeine Grundstimmung, die nicht günstig war nach 1918, wurde nun in dem Bereich, der uns besonders interessiert, nämlich im Wissenschaftlichen, durch ein ganzes Bündel von Faktoren noch kompliziert. Was ist hiermit gemeint? Ambivalenz der naturwissenschaftlichen Medizin. Auch hier ist der Ausgangspunkt, dass um 1900 Medizin, aber auch andere Wissenschaften eine Erfolgsgeschichte vor sich hatten. Mit anderen Worten, Fortschritt dominierte und die Erwartung, viele Probleme, mit der die Menschheit Jahrhunderte gekämpft hatte, demnächst auch beherrschbar zu machen. In der Medizin begann ein Biologismus zu dominieren, und zwar durchaus im Anschluss an die bahnbrechende Entdeckung von Charles Darwin, 1859 publiziert, über die Evolution und auch über die Entwicklung der Arten. Und der Mensch war mit einem Mal nur noch eine dieser Arten. Und für naturwissenschaftliche Denker war das kein Abstieg. Im Gegenteil, sie sahen den Menschen nun in diesem biologischen Gesamtgefüge. Sie sahen ihn nur noch in diesem biologischen Kontext. Deshalb nennt man das, weil es sich um eine Ideologie handelt, Biologismus. Zweites Stichwort, Sozialdarwinismus. Was ist damit gemeint? Darwinismus, also die Mutation und Selektion, der Survival of the Fittest, also der Daseinskampf in der Natur unter den Tierarten oder auch innerhalb der Tierarten selbst. All das hat zeitgenössische Philosophen, aber auch Naturwissenschaftler angeregt, dieses in der menschlichen Gesellschaft wiederzuentdecken. Aber was bedeutet das hier? Wir haben um 1900 eine Medizin, die darauf angelegt ist, den Schwachen, den Kranken zu helfen. Das ist die Aufgabe der Medizin, selbstverständlich. Sie kümmert sich um Behinderte, nicht in dem ausgebildeten Sinne, wie wir das heute kennen, aber man beginnt auch chronisch Kranke zu behandeln, teilweise auch erfolgreich. Mit anderen Worten, es ist das, was wir eigentlich von einer Medizin erwarten, aber man kann das auch anders sehen. Hier wird eine Art Gegenauslese betrieben, so Kritiker, die sagen, auch in der menschlichen Gesellschaft muss es gelten, dass der Stärkere sich durchsetzt. Das gilt sowohl in einer abgeschlossenen Gesellschaft, etwa eines bestimmten Staates, dass da die Gesunden, die Starken dominieren sollen und nicht die Kranken hochgepäppelt werden sollen. Es gilt auch unter verschiedenen Völkern, dass sich auch da die Stärkeren durchsetzen sollen. Das kann bisweilen die Form des Krieges annehmen, der in diesem sozialdarwinistischen Denken eine durchaus positive Funktion erhält, nämlich die stärkere Nation dominiert, sie setzt sich durch und besiegt die anderen. Das kann auch unter verschiedenen Rassen dann auch wirksam werden, wie man in dieser Zeit nämlich vermutete, im späten 19. Jahrhundert beginnend, dass es in dieser biologischen Gesamtheit der Menschheit verschiedene Rassen gebe, die auch, und das ist die Brücke zur Ideologie, verschiedene Wertigkeit haben. Und es ist aus der Sicht der Europäer naheliegend, dass etwa die sogenannte weiße Rasse wie selbstverständlich über die anderen Rassen dominiert bzw. dominieren soll. Nun, ich erwähnte bereits den Fortschrittsoptimismus dieser Zeit, dieser Medizin auch. Gleichwohl gibt es im unmittelbaren Kontext des Fortschrittsoptimismus etwas, was man modern oder rückschauend besser gesagt als Degenerationsangst bezeichnet. Nämlich die Vorstellung, dass es auf der einen Seite durch die wissenschaftlichen Fortschritte der Medizin immer besser möglich wird, chronisch Kranke zu versorgen, ihnen zu helfen, auch, dass sie sich fortpflanzen und damit verbunden unmittelbar die Furcht, hier wird wieder im Sinne einer sozialdarwinistischen Gegenauslese, hier werden die Schwachen gefördert. Es wird also so die fürchterlichen Gemälde, die solche Theoretiker an die Wand geworfen haben, hier wird mit der Zeit eine Degeneration sogar gefördert. Deshalb sind Fortschritt und Degeneration zwei Seiten derselben Entwicklung aus der Sicht der Zeitgenossen. Nun ein Wort zur Eugenik. Eugenik ist eine Bewegung, wie der Name sagt, frei übersetzt die Wohlgeborenheit, also die Vorstellung, dass man den Zustand einer bestimmten Menschengruppe, einer Generation etwa, durch bestimmte Maßnahmen heben kann und dass bestimmte Maßnahmen notwendig sind, um die Wohlgeborenheit einer nächsten Generation zu sichern. Dass man sich also um das, modern gesprochen, um das Erbgut einer Menschengruppe zu sorgen hat. In Deutschland wird die Eugenik, die in England ursprünglich entstanden ist, unter dem Wort Rassenhygiene konzeptualisiert und sie hat unmittelbar eine Verbindung zu etwas, was man in dieser Zeit zwar betreibt, aber nicht so nennt, nämlich zum Rassismus. Es ist ein unmittelbarer Übergang, ein fließender Übergang zum Rassismus erkennbar, aber das ist nur eine Seite. Denn die eugenische Bewegung hat andererseits ganz seriöse Ziele, die wir in der Moderne überall antreffen, nämlich das Bemühen durch Beobachtung, aber auch durch Eingriffe gelegentlich die Erbgesundheit von Nachkommen zu fördern. Das ist ein absolut legitimes Ziel, das alle Eltern kennen. Sie hoffen, dass sie gesunde Kinder kriegen. Das ist auch medizinisch durchaus angemessenes Motiv. Und wir sehen einmal mehr, dass hier eine sehr komplexe Gemengelage herrscht. Man kann nicht sagen, das ist alles schon vorgezeichnet. Es geht automatisch zum Rassismus, es geht automatisch in eine Gesundheitsdiktatur, sondern es ist um 1900, nach 1900, in den Jahrzehnten danach, gar nicht so sicher, in welche Richtung es geht. Es gibt sehr viele Strömungen, die teilweise zusammenfließen, teilweise aber auch in verschiedene Richtungen sich entwickeln. Und eine Strömung müssen wir hier noch erwähnen, die auf den ersten Blick mit den anderen vielleicht gar nicht zusammenhängt, die aber wesentlich dann doch wird, nämlich der Antisemitismus, also die im späten 19. Jahrhundert entstandene Judenfeindschaft, die nun nicht mehr auf die Religion abstellt, sondern auf die sogenannte Rassenzugehörigkeit. Der Antisemitismus, auch das Wort ist erst im späten 19. Jahrhundert entstanden, sagt sinngemäß verkürzt, dass man die Eigenschaft, Jude zu sein, nicht durch eine Taufe ablegen kann, sondern dass sie zur natürlichen Ausstattung dieses Menschen, dieses Individuum gehört, also nicht abzulegen ist und damit auch eine Rassenzugehörigkeit verbunden ist. Interessanterweise ist in dieser Zeit diese Rassenzugehörigkeit zum Judentum nicht unbedingt jetzt auch schon in einem biologischen Sinne abwertend. Es gibt also auch Theoretiker dieser Zeit, Anthropologen, die da eine durchaus aus ihrer Sicht gelungene Rasse auch drin erkennen. Gleichwohl ist der Antisemitismus, der dann auch immer stärker wird, eine Art von Judenfeindschaft, die sich mit den anderen hier erwähnten Strömungen mühelos verbindet und dann keine 30 Jahre später zur Ideologie des NS-Staates werden soll. Nun, ich sagte bereits, dass diese Entwicklungen nicht auf Deutschland beschränkt sind, sondern in ganz Europa anzutreffen sind, auch in Nordamerika. Und selbst Rassenhygiene, die uns spezifisch auf die sogenannte nordische Rasse zu zielen scheint, in Deutschland war das auch so, konnte insgesamt, globaler gesehen, auch auf die menschliche Rasse insgesamt bezogen werden. Also es ist noch eine ambivalente Lage um diese Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, aber nach dem Ersten Weltkrieg wird die Entwicklung sich verschärfen, radikalisieren und es wird alles im Grunde so schief gehen, wie Thomas Mann es in diesem einen Ausdruck zusammengefasst, eine Verkettung fantastisch unglückseliger Umstände. Ich möchte noch ein Wort zur Eugenik sagen, und zwar noch einmal zu dem Begriff, der in England von einem Cousin Darwins geprägt wurde, als Eugenics, und in Deutschland schon, wie erwähnt, unter dem Begriff Rassenhygiene dann populär wurde, von dem Arzt Alfred Plötz wesentlich verbreitet. Und diese Rassenhygiene bzw. Eugenik hat zwei Handlungsfelder. Das ist nun wichtig, weil das für die spätere Praxis auch im Nationalsozialismus ausgesprochen bedeutsam wurde, nämlich die positive und die negative Eugenik. Das soll heißen, dass die positive Eugenik Maßnahmen umfasst zur Förderung der Wohlgeborenheit. Also man strebt dann nach Eltern, die als erbgesund gelten und auch bestimmten sozialen Schichten angehören, zu mehr Nachwuchs zu verhelfen, in dem Glauben, dass das wertvollere Generationen sind, die dann heranwachsen. Das ist die positive Eugenik, und die negative Eugenik zielt darauf, in einem hemmenden Sinne diejenigen von der Fortpflanzung auszuschließen, die man für geringer erachtet. Wobei man dann wiederum auf die Erbgesundheit abstellt, in Wirklichkeit aber auch soziale Kriterien wie Armut und andere Faktoren in Rechnung stellt. Also ein, wenn man so will, ein soziales Instrument, und in aller Schärfe ausgedrückt geht es bei der positiven Eugenik um eine Form von Auslese, und bei der negativen geht es wiederum mit einem sehr deutlichen Wort, das zeitgenössisch gerne verwendet wurde, um das Gegenteil von Auslese, nämlich um Ausmerze, Vernichtung. Der Zoologe Ernst Haeckel, ein Zeitgenosse, ein glühender Anhänger von Darwin, auch des Biologismus, hat in einem seiner zahlreichen Werke, Die Lebenswunder, 1904 gesagt, ganz offen, wir sollten behinderte Neugeborene nach dem Vorbild der Spartaner und der Indianer, die hier also im alten Europa einmal als Vorbilder dienen, eigenartigerweise, sollten wir sie töten. Er sagt, wir sollten auch Geisteskranke töten, bestimmter Krankheiten, und das durch ärztliche Kommissionen überwachen lassen. Das sind also Vorschläge, die zum einen sich auf vermeintliche historische Vorbilder berufen. Die Sache mit den Spartanern ist ein Mythos. Bei den Indianern weiß man das nicht so genau. Gleichwohl, man versucht es historisch zu verankern und sagt ganz unverhohlen, wir sollten so etwas auch machen. Das ist aber in dieser Zeit eine offene Diskussion. Haeckel ist einer derjenigen, die das fordern, aber es gibt Gegenstimmen, die sagen, das können wir auf keinen Fall machen, das sollten wir nicht tun, das ist verboten, das ist Mord. Ja, also es ist nicht entschieden, in welche Richtung das geht. Wir sind hier in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, aber keine 30 Jahre später ist die Sache entschieden, in der schon erwähnten Weise, und wir befinden uns im Kontext der NS-Rassenhygiene. Und ich möchte Ihnen eingangs ein Telegramm vorlesen, das sehr geeignet ist, die Stimmung in der deutschen Ärzteschaft auszudrücken. Es ist gerichtet von den ärztlichen Spitzenverbänden Deutschlands, dem Ärztevereinsbund und Verband der Ärzte Deutschlands, an den Reichskanzler Hitler am 22. März 1933. Hier heißt es, wir, also die ärztlichen Spitzenverbände, begrüßen freudigst den entschlossenen Willen der Reichsregierung, der nationalen Erhebung, eine wahre Volksgemeinschaft aller Stände Berufe und Klassen aufzubauen und stellen sich, also die Ärzteverbände, stellen sich freudigst in den Dienst dieser großen vaterländischen Aufgabe mit dem Gelöbnis treuster Pflichterfüllung als Diener der Volksgesundheit, gezeichnet Geheimrat Dr. Stauder in Nürnberg. Man kann dies als eines der Dokumente verwenden. Es gibt viele andere, die die sogenannte Selbstgleichschaltung der deutschen Ärzteschaft 1933 belegen, also die freiwillige Übernahme von Verantwortung im NS-Staat. Freudigst, heißt es da, sind die Ärzte bei der Sache. Nun gibt es aber 1933 auch noch andere Stimmen, aber die sind dann schon am Rande. Es sind die Stimmen der Emigranten oder der zukünftigen Opfer. Und ich beginne hier wiederum mit einem Literaten, der mit dem eben zitierten direkt verwandt ist. Es ist nämlich der Sohn Thomas Manns, Klaus Mann, der in seinem interessanten Buch Der Wendepunkt, ein Lebensbericht genannt, das 1952 erstmals auf Deutsch erschienen ist, aber schon 10 Jahre zuvor, also noch während des Krieges, auf Englisch publiziert wurde. Und Mann hat den Blut- und Bodenkult, den er als eines der Merkmale der NS-Ideologie zurecht erkannte, er hat hier eine bösartige Akzentuierung biologischer Werte auf Kosten der Geistigen gesehen. Das ist ein Halbsatz, der aber sehr prägnant zusammenfasst, was einige Zeitgenossen sehr richtig erkannt haben. Klaus Mann hat vieles auch falsch gesehen, das weiß man, rückschauend weiß man es immer besser, aber hier lag er 100% richtig. Er stand tatsächlich auf der richtigen Seite und hat vor allen Dingen die Bösartigkeit dieser Bewegung, dieses Biologismus ganz besonderer Art benannt. Und es ist nicht Zufall, dass er das bösartig nennt. Es hat nämlich auch einen medizinischen Beiklang. Sie kennen auch den Begriff der bösartigen Krankheit. Und in der Tat hat man, interessanterweise übrigens auch auf der Nazi-Seite, solche Krankheitsmetaphern gerne verwendet. Aber auch die Emigranten, die Opposition, hat hier eine Art von Krankheit gesehen. Auch Viktor Klemperer, den Sie kennen, als Verfasser wichtiger Memoiren eines Tagebuches über die NS-Zeit, Verfolgter und Überlebender des Holocaust. Auch Klemperer hat hier von einer ansteckenden Krankheit gesprochen, die sich rasant in Deutschland ausbreitet. Es gab kein Halten. Das ist also, wenn man so will, der Befund, der uns hier entgegentritt. Aber es ist ein Befund, der eine Mindermeinung wiedergibt, beziehungsweise ein Befund, den wir heute historisch absolut teilen. Aber wie hat es in der Zeitgenossenschaft sich dargestellt? Natürlich etwas anders, man könnte auch sagen ganz anders. Denn es gab die breite Zustimmung zum NS-Staat, insbesondere auch von den Ärzten, die in diesem neuen Staat eine besondere, wichtige Rolle übernehmen sollten, im Sinne einer Gesundheitsführung des Volkes. Und hier sind jetzt zwei Titel projiziert. Einmal das Archiv für Rassen- und Gesellschaftsbiologie, das 1932, also wir sind hier, wenn man so will, chronologisch noch vor der Machtübernahme der Nationalsozialismen schon im 27. Band erschienen war. Es ist diese Kontinuität der Rassenlehre, die sich nun ganz natürlich, könnte man fast sagen, in den NS-Staat eingliedert. Und die Herausgeber der Zeitschrift, Sie sehen die Namen, das ist für Sie vielleicht nicht genau erkennbar, es sind namhafte Gelehrte darunter, Eugen Fischer, Rüdin, Plötz, Fritz Lenz, das sind Gelehrte, die teilweise Weltrang hatten, die waren nun mit einem Mal Unterstützer des NS-Regimes und sie waren es aus Überzeugung. Auch der schon erwähnte Ernst Rüdin, ein namhafter Psychiater mit internationalen Verbindungen in München, wirkte an diesem Projekt der Rassenhygiene im Sinne des NS-Staates gerne mit. Übrigens ein Hinweis auf den Verlag, in dem diese Schriften alle erscheinen. Sie werden den Lehmanns Verlag hier noch öfter sehen. Es ist nämlich der Verlag in München mit seinem Verleger Lehmann, der insbesondere solche rassenhygienische Schriften ganz enorm gefördert hat. Nun, wie ist der NS-Staat vorgegangen mit seiner eugenischen Propaganda? Es ist eine sehr strikte, sehr zielstrebige Vorgehensweise, die schon wenige Monate nach der Machtübernahme dazu führt, dass ein Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses erlassen wird. Wir sind hier also in einem durchaus legalen Raum. Der NS-Staat hat hier auf Legalität geachtet. Es gab ein rechtliches Verfahren mit Instanzen. Man konnte auch Widerspruch einlegen. Aber das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses ist die Grundlage der dann stattfindenden Zwangssterilisationen. Und zwar in einer Zahl von etwa 400.000. 400.000 Deutsche wurden zwangssterilisiert, 0,5% der Bevölkerung. Andere Gesetze, wie die sogenannten Nürnberger Gesetze, vervollständigen den rassisch-völkischen Hintergrund dieses neuen Staates, indem sie nämlich insbesondere die Juden nun ausgrenzen durch das Reichsbürgergesetz, dann durch das sogenannte Blutschutzgesetz die Verbindung von Juden, sei es durch Heirat oder außereheliche Beziehungen, unter Strafe stellen, mit sogenannten Deutschblütigen, und schließlich auch noch das Gesetz zum Schutze der Erbgesundheit des deutschen Volkes, das dazu führte, dass man Erbgesundheitszeugnisse einführen wollte für Heiratswillige, wo sich also die präsumptiven Ehepartner untersuchen lassen sollten und ihre Erbgesundheit sich bescheinigen lassen wollte. All das wurde propagandistisch auch verbreitet. Ich werde gleich noch einige Bilder zeigen. Und das sind also Gesetze, die, noch einmal gesagt, sowohl den rassistischen Hintergrund des Regimes deutlich erkennen lassen, also die antisemitische Stoßrichtung, gleichzeitig aber auch die rassenhygienische. Und Sie merken, diese Verbindung von Antisemitismus, Rassismus und vermeintlich wissenschaftlicher Rassenhygiene ist hier bereits untrennbar erkennbar. Noch ein Blick auf dieses erstgenannte Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Auch hier waren namhafte Gelehrte führend beteiligt als Berater bzw. Kommentatoren, der schon erwähnte Rüdin, aber auch ein berühmter Chirurg der Zeit, nämlich Erich Lexer in München, hat den medizinischen Teil über die männliche Sterilisation beigesteuert. Nun, es gab einen Katalog von sogenannten Erbkrankheiten. Das war also angeborener Schwachsinn, Schizophrenie, zirkuläres Irresein, erbliche Fallsucht, erbliche Blindheit wurde genannt, schwere körperliche erbliche Missbildung und dann auch schwerer Alkoholismus. All das waren vermeintliche Erbkrankheiten und man muss sich klar machen, dass jetzt ein eigenes Thema wäre, was ist denn überhaupt der Stand der Medizin, insbesondere der Anthropologie, was die Erblichkeit von Krankheiten angeht. Wusste man denn das alles schon? Kann man denn sagen, dass es also etwa einen erblichen Alkoholismus gibt? Und Sie werden, selbst wenn Sie von Medizin nicht allzu viel verstehen, wissen, dass die Erblichkeit von Krankheiten ein höchst komplexes Phänomen ist und mit einer einfachen Mendelschen Genetik, die man damals zugrunde legte, nämlich die Regeln, die ein Geistlicher 1865 erstmals publiziert hatte, Mendel, und die an Erbsen entwickelt hatte. Sie kennen die Experimente mit verschiedenfarbigen Erbsen, die dann in der ersten und zweiten Generation genau beobachtet werden nach ihrer farblichen Verteilung. Und mit solchen Regeln hat man auch die Fortpflanzung des Menschen hier konzeptualisiert. Und das war auch damals schon, also in den 30er Jahren, ein Nebenweg der Genetik. Die Genetik dieser Zeit hat im Grunde schon erkannt, dass die Vererbung von menschlichen Anlagen, insbesondere auch Krankheitsanlagen, aber auch Anlagen der körperlichen Varietät, dass das viel komplizierter ist, als das die Mendelschen Erbsen, die man im Garten beobachtet, ausprägen. Ja, es ist also viel komplizierter. Gleichwohl hat das NS-Regime mit diesem einfachen Katalog eine Grundlage gehabt, eine gesetzliche Grundlage, um 0,5% der Bevölkerung zu zwangssterilisieren. Nun, der Forschungsstand dieser Anthropologie, allgemein gesprochen, ist inzwischen sehr differenziert und ich habe Ihnen hier nur vier Beispiele einmal ausgebreitet an Forschungsliteratur. Sie sehen übrigens das auch schon in den späten 80er Jahren durch Weingart und andere, Proctor, Weindling, schon maßgebliche Arbeiten vorgelegt wurden, die auch den innerfachlichen Diskurs etwa von Genetik und Anthropologie in den 30er und 40er Jahren analysieren oder auch den gesellschaftlichen Kontext und zuletzt auch besonders eindrücklich die Ausstellung des Washingtoner Holocaust Museums Deadly Medicine, die insbesondere noch einmal bislang nicht bekannte Dokumente auch abbildet. Also das ist eine besondere interessante Quelle. Aus diesem Buch von Weingart, Rasse, Blut und Gene, habe ich einen einzigen Satz ausgewählt, aus den 800 Seiten, der eine besonders wichtige Aussage trifft, obgleich gerade die nationalsozialistische Erfahrung, die zientistische Illusion der Wesensgleichheit von Moralität und Wahrheit zerstört hat, hat sie ihre Funktion für eine selbstimmunisierende Apologie der Wissenschaft noch behalten können. Vielleicht ist Ihnen so beim ersten Lesen nicht so ganz klar, was damit gemeint ist. Es ist nämlich Folgendes, dass man sowohl vor 1933, aber insbesondere auch nach 1933 und nach 1945 auf Seiten der naturwissenschaftlichen Mediziner, also der Rassenhygiener, die sich als solche auch verstehen, immer davon überzeugt war, dass Wissenschaft, also Naturwissenschaft, im Grunde objektiv ist und nach Wahrheit strebt und dass sie mit Politik eigentlich gar nichts zu tun hat. Dass also in dem Moment, wo dieses Regime, NS-Regime, zusammenbricht, verschwindet 1945, die Illusion unvermittelt wieder präsent ist, dass man im Grunde immer nur seine Wissenschaft betrieben hat, dass zufällig ein NS-Regime da war, mit dem man sich irgendwie arrangiert hat, dass aber keinerlei ideologische Nähe oder gar Kooperation stattgefunden habe. Das ist hier gemeint und das ist ein sehr treffender Befund, nämlich eine Selbstillusion. Nach 1945 haben diese Vertreter ihre Wissenschaft unter fast unveränderten Vorzeichen fortsetzen können und fast alle haben auch wieder Lehrstühle ihrer Fächer besetzt. Das ist ein Befund, der einen doch ein wenig erschüttern könnte, vielleicht auch sollte. Und man hat die Komplizenschaft der Wissenschaft mit dem Regime verdrängt. Das wurde allerdings, das war nicht geheim, sondern das haben viele Leute gewusst. Und in einer Publikation von Alexander Mitscherlich und Fred Mielke, die im Auftrag der Standesvertretung der Deutschen Ärzteschaft den Nürnberger Ärzteprozess beobachtet haben, in einer Publikation wurde diese Komplizenschaft offenkundig. Es ist diese erste Arbeit, das Diktat der Menschenverachtung von 1947, die dann von einer zweiten, wenn man so will, dem Abschlussbericht über den Ärzteprozess von 1949 gefolgt wurde. Das heißt dann Wissenschaft ohne Menschlichkeit. Nun, Mitscherlich, damals frisch habilitierter Neurologe aus Heidelberg, hat 1946-47 also mit seinem Mitarbeiter in Nürnberg die Verhörprotokolle exzerpiert. Er hat die Aussagen der Angeklagten ausgewählt und in diesem Buch zusammengestellt. Im Grunde ist das Buch eine Dokumentensammlung mit schmalen Kommentaren der Herausgeber und alleine die Dokumente liefern schon das überzeugende Bild, dass hier eine breiteste Akzeptanz der NS-Ideologie durch die seinerzeit führenden medizinischen Wissenschaftler zu konstatieren war. Nun, man könnte Mitscherlich fast als weißen Ritter der Medizin Deutschlands in dieser Zeit bezeichnen. Man würde rückschauend auf den einen oder anderen Fachvertreter gerne verzichten, aber auf Mitscherlich nicht. Nun, Mitscherlich war nicht der Einzige, der das gemerkt hat. Er hat übrigens seiner Karriere damit sehr geschadet. Er wurde nie auf einen Lehrstuhl einer medizinischen Fakultät berufen in den folgenden Jahren, konnte sich aber wehren und ist auch keinem Konflikt aus dem Wege gegangen. Nun, es gab aber auch schon Analysen, die sogar noch vor dem Ärzteprozess die Verstrickung der deutschen Wissenschaft ganz offenkundig gemacht haben. Und hier ist insbesondere das Buch von Max Weinreich zu nennen. Max Weinreich war eigentlich Philologe und er war Philologe eines Faches, das es heute nur noch rudimentär gibt, das aber in den 20er und 30er Jahren noch florierte im Osten Europas, nämlich der jiddischen Wissenschaft, der Jiddistik. Das ist ein heute sehr kleiner Zweig der Philologie. Das Jiddische war ja eine sehr weit verbreitete Sprache im Osten unter den dortigen Juden. Und dieser Weinreich hat es mit knapper Not geschafft, 1940 in die USA zu entkommen und hat an der dortigen Zweigstelle des jiddischen wissenschaftlichen Instituts, dem JIFO, in New York, das dann zur Hauptstelle wurde mit der Vernichtung des Ostjudentums, wurde New York das Zentrum der Jiddistik. Und dieser Weinreich hat nun als Philologe 1946 Dokumente gesichtet, Publikationen deutscher Ärzte aus den 30er und 40er Jahren, einzelne Dokumente, die schon zugänglich waren nach dem Zusammenbruch des Nazireiches. Und er hat das zusammengestellt in diesem Buch Hitler's Professors, The Part of Scholarship in Germany's Crimes Against the Jewish People. Das heißt, er hat die Zielrichtung, die Verwicklung in den Antisemitismus und seine Umsetzung im Holocaust untersucht. Aber da sind sehr viele Gelehrte, die auch eben in unserem hier in unserem Thema wichtig sind. Eugen Fischer, Rüdin und viele andere sind da genannt. Und er hat diesen Satz geschrieben, der das auf den einen Punkt bringt. Er sagt, im Gedächtnis der Menschheit, da gab es viele Genghis Khans und auch viele Eugen Fischers, also der berühmte Anthropologe. Aber niemals in der Geschichte hat ein Genghis Khan einem Eugen Fischer die Hand gereicht. Das heißt, niemals zuvor haben diese beiden zusammengearbeitet, aber einmal doch, nämlich im Dritten Reich. Nun, diese Sicht der Dinge wurde in der deutschen Nachkriegsgeschichte lange Zeit verdrängt und ist erst in den letzten Jahrzehnten auch akzeptiert worden. Nun, zurück zu unserem Thema eine Welt des Gesunden und Starken. Ich erwähnte bereits, dass man gerne historische Vorbilder, auch gerne weit zurückliegende, heranzog in der NS-Zeit, um etwas zu rechtfertigen, wie die Tötung von Kranken. Und man hat gerne auch Platon zitiert, den Staat 410a, wer sich am Körper ist, den sollen sie sterben lassen. Es geht um die Behörden in Platons fiktiven Idealstaat. Und wer an der Seele missraten und unheilbar ist, den sollen sie sogar töten. So sagt Platon in diesem Staatsmodell, das, wie wir wissen, nie realisiert wurde. Und es gibt auch Stimmen, wenn man so will, Kommentare, die diese Platon-Stellen dann auch einbeziehen. Und unter anderem auch Henry A. Sigeris, den Sie vielleicht nicht kennen, der aber im Fach Medizingeschichte einen ganz bedeutenden Rang einnimmt. Henry Sigeris war nach heutiger Ausdrucksweise ein Linker, also ein linksgerichteter Politiker der 30er Jahre, gebürtiger Schweizer, der in Leipzig als Medizinhistoriker tätig war, auf dem renommiertesten Lehrstuhl des Faches. Sigeris war 1932 in die USA ausgewandert, weil er gemerkt hat, erstens, dass dort die Arbeitsbedingungen besser sind, aber vor allen Dingen, dass das politische Klima Ende 32 in Deutschland für ihn als Linken nicht mehr erträglich war. Und wir finden auch bei ihm, bei diesem ja sehr sozialmedizinisch orientierten Gelehrten, eine Formulierung wie der Kranke, der Krüppel, der Schwächling, sie alle gelten als minderwertige Menschen. Darum brachte man schwache Kinder um, und zwar nicht nur in Sparta, war der Zustand des Kranken hoffnungslos, seine Krankheit unheilbar, dann wollte der Arzt nichts mit ihm zu tun haben. So interpretiert er die Aussagen der antiken Quellen über Sparta und andere, und er liegt damit historisch kritisch falsch. Also das ist im Grunde die zeitgenössische Sichtweise der Medizin, die er in die Texte hineinprojiziert. Und noch einmal, das haben Ärzte offensichtlich aller politischen Richtungen in dieser Zeit gedacht, in diese Richtung. Sigeris war nicht der Mann, der dann etwa auch nur im geringsten Maßnahmen wie die NS-Euthanasie gebilligt hat. Im Gegenteil, er war ja ein entschiedener Gegner des NS-Staates und ist emigriert. Dieselbe Platenstelle wurde von einem Mann wie Hans F. K. Günther, auf den ich dann noch zu sprechen komme, so kommentiert bzw. kontextualisiert, dass er sagt, das zeigt einen sehr vernünftigen Standpunkt, und der berief sich dann auf Schopenhauer, der vorgeschlagen habe, man müsse alle Schurken kastrieren und alle dummen Gänse ins Kloster stecken und den Leuten von edlem Charakter ein ganzes Harem beigeben, allen Mädchen von Geist und Verstand Männer, und zwar ganze Männer verschaffen und so weiter und so weiter. Man merkt hier, Hans F. K. Günther, das ist der Humanismus, sarkastisch gesprochen, der NS-Zeit. So hat man also Platon zu lesen in der NS-Zeit, mit Hilfe von Schopenhauer und Hans F. K. Günther. Und einmal mehr sehen Sie, auch diese Schrift von Günther erschien in dem schon erwähnten Lehmanns Verlag in München. Nun, dieser Rassen-Günther, ein Wort zu ihm, war ein verkrachter Germanist. Er hatte also schon in der Zeit diesen Spitznamen Rassen-Günther und hat also am laufenden Band Bücher geschrieben wie die Rassenkunde des deutschen Volkes, die eigentlich von Fachkollegen, die nun wirklich Anthropologen waren, wie Fischer, hätten in der Luft zerrissen werden müssen, weil sie nur Ideologie enthielten und keinerlei naturwissenschaftliche Substanz. Er war im Grunde ein Scharlatan, wurde aber, und das ist das Interessante und auch Bezeichnende, er wurde von Leuten wie Eugen Fischer öffentlich gelobt. Der Verlag konnte sogar mit den positiven Stimmen etwa von Fischer für die Bücher werben. Wir sehen übrigens Eugen Fischer hier bei einer Veranstaltung der Zeit. Eugen Fischer, Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik. Also wir sehen hier ein Miteinander von wahrhaftig von Pseudowissenschaft, denn Günther ist ein Pseudowissenschaftler, ein Miteinander von Pseudowissenschaftlern und von hochrangigen Gelehrten. Und das macht die Sache auch so einerseits interessant, aber es macht sie auch verhängnisvoll, weil dieses Zusammenwirken in der NS-Zeit zu den bekannten Auswüchsen dann führte. Nun möchte ich Ihnen einige Beispiele für Gesundheitspropaganda im engeren Sinne hier zeigen. Es sind Bilder, die Sie alle schon gesehen haben und die auch in riesigen Auflagen in dieser Zeit damals verbreitet wurden. Etwa die Zeitschrift Volk und Rasse, die dann das entsprechende Familienbild transportiert. Blonde nordische Gestalten, die hier ihr Wesen treiben. Und es wird Sie nicht verwundern, dass auch hier diese Zeitschrift im Lehmanns Verlag erscheint. Lehmann selber, hochgeehrt im Dritten Reich, der ein persönlicher Bekannter auch von vielen Rassenhygienikern, aber selbst auch von Hitler war. Und der auch, und das muss erwähnt werden, auch eine Art geistiger Komplize von rechtsgerichteten Attentätern war, der also etwa das tödliche Attentat auf den Außenminister Rathenau öffentlich in seinen Publikationen hat rechtfertigen lassen. Der verbindet also nationalistische Propaganda, Rechtsterrorismus und Medizin, und die verbindende Klammer ist die Rassenhygiene. Und alle Rassenhygieniker haben gerne mit Lehmann zusammengearbeitet. Sein Verlag wurde übrigens dann nach dem Krieg von den Siegern geschlossen und unter Kuratel gestellt. Die Medizinsparte wurde von Urban und Schwarzenberg gekauft, 1946. Aber Sie finden den Namen Lehmann immer noch an den sogenannten Verlagsbuchhandlungen. Nun, die Macht der Bilder. Das sind also schöne, gesunde Menschen, die hier zu sehen sind. Mit solchen Bildern hat man Assoziationen geweckt und mit solchen auch. Das ist, wenn man so will, die Kehrseite des nordischen, des eugenischen Aufstiegs, der positiven Eugenik. Hier sieht es anders aus. Hier geht es um den qualitativen Abstieg bei zu schwacher Fortpflanzung der höherwertigen. Wir sehen also eine pseudostatistische Darstellung, die an einem fiktiven Anfangspunkt gleich stark, gleich zahlreich einen gesunden deutschen Sportler zeigt und daneben einen Kretin. Und schon nach wenigen Jahrzehnten hat sich, aus welchen Gründen auch immer, so suggeriert die Statistik, die Zahl der Kretins vervielfacht und die Speerwerfer gehen stark zurück, bis sie dann nach 120 Jahren nur noch die Größe von Ameisen zahlenmäßig einnehmen und eine riesige Schar von missgestalteten Kretins also die Fläche beherrscht. So würde es kommen, wenn Minderwertige 4 Kinder und Höherwertige 2 Kinder haben. So suggeriert also die Statistik. Hier wird also an die eugenischen Empfindungen appelliert und es wird auch schon suggeriert, wir können etwas tun. Und das ist das Stichwort für die negative Eugenik, die im Dritten Reich wesentlich wirksamer war als die positive. Das muss man auch dazu sagen. Negative Eugenik, wie erwähnt, Zwangssterilisation, aber dann eben auch die sogenannte NS-Euthanasie, auf die wir gleich noch kurz zu sprechen kommen. Also hier wird mit quantifizierenden Argumenten gearbeitet, weil hier ja tatsächlich zwar von qualitativem Abstieg die Rede ist, aber im Grunde das Element, was hier den Ausschlag gibt oder das, was ins Auge sticht, ist die quantitative Verschiebung, die ein bedrohliches Ausmaß annimmt. Um Quantität geht es auch in solchen Plakaten. 60.000 Reichsmark kostet dieser Erbkranke die Volksgemeinschaft auf Lebenszeit. Volksgenosse, das ist auch dein Geld. Die Zeitschrift Neues Volk des rassepolitischen Amtes der NSDAP. Hier wird also quantifiziert und ganz unverhohlen auf die pekuniären, auf die finanziellen Aspekte abgehoben. Es ist zu teuer. Man könne sich also die Volksgenossen sollten ihr Geld lieber für andere Dinge ausgeben und nicht für die Behinderten, die dann zumal auch noch von gesunden nordischen Menschen betreut werden müssen, die offensichtlich sinnvollere Aufgaben versehen können nach der Ansicht der NS-Ideologie. Diese Indoktrination, die allgegenwärtig war in der NS-Zeit, wurde auch relativ früh angesetzt, nämlich in der Schule. Also in der Hitlerjugend wurden die Kinder damit konfrontiert, indoktriniert. Wir sehen so ein Bild hier, da erläutert also eine Führungsperson den Kindern an einer Tafel etwas und wir werden uns diese Tafel einmal anschauen, was das wohl für eine Tafel ist. Es ist nämlich eine Tafel, die die Nürnberger Gesetze illustriert. Hier erfährt der Volksgenosse, was ein Jude ist, wie er genetisch, modern ausgedrückt, erklärbar ist und was ein deutschblütiger Mensch ist oder sein soll. Und wir müssen das nicht im Einzelnen betrachten. Tatsache ist, dass hier also das vermeintliche Wesen des Blutes den Ausschlag gibt, wenn also 4 Großeltern, das wären 4 der schwarzen Kreise rechts, 4 Großeltern Juden sind, dann ist auf jeden Fall der Enkel, die Enkelin auch Jude. Und es gibt Mischungsverhältnisse und Sie merken, das ist eine unerträgliche Sache, die gleichwohl auf diese schon erwähnten Mendelschen Regeln dann auch wieder zurückgeht. Mit Erbsen hat man das ja dann auch so gemacht, die Mischung in der ersten Generation. Und das wird nun hier auf primitivste Weise auf Menschen übertragen. Und wir haben schon erwähnt, dass diese Nürnberger Gesetze ja dazu führten, zur Ausgrenzung, aber dann auch zur massiven Diskriminierung und schließlich auch zur Deportation und zur Ermordung der Juden. Das hat man den Kindern also gerne beigebracht, damit sie das von vornherein auch in ihre Überlegungen einbeziehen, mit wem sie sich später abgeben, wie man das dann ausgedrückt hat. Und auch die rassenhygienische Fibel zum Gebrauch der Kinder aus Liebe, aus der deutschen Jugend zuliebe, verfasst von ärztlichen Autoren, hat in diese Richtung argumentiert. Und wir blittern das einmal auf. Du sollst, heißt es da, wenn wir jetzt von Rasse sprechen, darunter die Zusammenfassung aller der Menschen, die von den alten Deutschen, den Germanen abstammend Sprache und Denkweise gemeinsam haben, die Deutschen alle sollst du darunter verstehen. Und dabei darfst du die außerhalb des Deutschen Reiches lebenden Deutschen nicht vergessen. Du kannst dir ungefähr vorstellen, was gemeint ist, wenn du als unsere Rasse in diesem Sinne alle die europäischen Menschen verstehst, da ist übrigens dann nicht mehr von Deutschen die Rede, sondern da gibt es offenbar eine europäische Rasse, die Goethe und Schiller als ihre großen Dichter, Friedrich den Großen als ihren großen König verehren, denen das Herz höher schlägt, wenn das Deutschlandlied zu hören ist. So wird also den Kindern das nahegebracht und entsprechende Bilder illustrieren das. Ausmerzung des Kranken und Schwachen in der Natur. Da hat gerade ein Raubvogel ein Häschen erlegt, das offensichtlich nicht mehr fliehen konnte. Und rechts bearbeitet der Förster einen verkrüppelten Baum. Und die Aussage ist eindeutig, so ist es richtig, so ist es natürlich. Und im Grunde sollte es in der menschlichen Gesellschaft so auch zugehen. Und genauso hat es der NS-Staat ja dann auch gemacht. Noch ein letzter Blick in dieses Buch. Für Kinder, wie gesagt, unser Volk bedarf der Aufartung, auch so ein Begriff der Zeit, Aufartung, aus der Zoologie ursprünglich entnommen. Hauptsächlich sind drei Aufgaben zu lösen. Erstens, es muss dafür gesorgt werden, dass es in unserem Volke recht viele gesunde und erbgesunde Menschen und möglichst wenige oder noch besser gar keine ungesunden, vor allem keine erbkranken Menschen mehr gibt. Es muss dafür gesorgt werden, dass es in unserem Volke genug Menschen gibt, die Kinder wünschen und aufziehen, denn der Bestand unseres Volkes hängt davon ab, ob genug Kinder aufgezogen werden, die an die Stelle der durch Tod und abberufenen Volksgenossen treten. Und schließlich drittens, es muss dafür gesorgt werden, dass unser Volk nicht durch artfremde Einflüsse verdorben, deutlicher Hinweis auf die jüdische sogenannte Rasse, dass es vielmehr von solchen Einflüssen völlig frei wird. Damit hat man also den Kindern das nahegebracht und das Dritte Reich ist eine moderne Diktatur. Man hat auch auf Medien zurückgegriffen wie den Film, den Rundfunk natürlich auch und man hat sogar sogenannte Lehrfilme gedreht und der Kollege Ulf Schmidt, der in England tätig ist, ein Medizinhistoriker, hat ein ganzes Buch geschrieben über medizinische Filme und Ethik und Euthanasie in Nazi-Deutschland, wo also diese ganzen Filme analysiert werden. Und Sie sehen an den eingekreisten Beispielen, da geht es also für Kinder wohlgemerkt um Negerkinder und auch um den Kuckuck als Brutschmarotzer. Auch hier merken wir natürlich deutlich die Stoßrichtung, die antisemitische. Aber es gibt noch eine, wenn man so will, negative Steigerung. Man hat, was die Kinder Indoktrination angeht, auch da nicht Halt gemacht, sondern auch der Kasper war im Spiel. Das Kasper-Theater, das Sie in jeder Generation, also in Ihrer eigenen Biografie, kennengelernt haben oder noch kennen, selbst das Kasper-Theater hatte seine NS-Vergangenheit. Es gab ein spezifisches Stück, der Kasper, der Jude im Dorn, wo ein Jude, der hier erkennbar mit den vermeintlichen Rassemerkmalen auch als Puppe gebildet ist, der Jude Levi Blauspahn, übrigens eine deutliche Anspielung auf Herschel Greenspan, den Attentäter in Paris 1938, das vom Rat-Attentat. Also Levi Blauspahn, der Geldverleiher, der schurkische Geldverleiher und Berater des Königs, der alle Goyim also über das Ohr hauen will. Am Ende wird er vom Kasper passenderweise dem Henker überliefert. Das ist also das Programm des nationalsozialistischen eugenischen Aufklärung der Jugend. Nun ein Wort zur internationalen Perspektive. Im Jahr der Olympiade in Berlin erschien in der Zeitschrift Neues Volk, die wir jetzt schon öfter gesehen haben, auch ein Artikel mit entsprechender Bebilderung. Nur erbgesunder Nachwuchs sichert den Bestand des Volkes, aber wichtige Aussage, wir stehen nicht allein. Also der heroische nordische Mann mit der etwas schwächlich wirkenden Frau, etwas geschwächt wirkenden Frau hinter dem Schild Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses verweist auf Länder, in denen Gesetze zur Erbgesundheit, eugenische Gesetze schon bestehen. Und es sind keine unbedeutenden Länder, es sind die USA, Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland. In all diesen Ländern gab es Gesetze, die im weitesten Sinne dem deutschen Gesetz vergleichbar waren, vor allen Dingen vergleichbar in der Zielsetzung, nämlich bestimmte sogenannte Erbkrankheiten an ihrer Vermehrung, im wahrsten Sinne des Wortes, also der Fortpflanzung der Träger dieser Merkmale, zu hindern. Und diese internationale Perspektive gehört auch zum Bild der Eugenik, kann hier nicht übergangen werden. Und ich wende mich kurz dem Beispiel der USA zu. Dieser Buchtitel von 2006, also ein modernes Werk von Carroll und Cogdell, Das ist insofern interessant, weil es diese Popular Eugenics darlegt, sehr differenziert, aber wir betrachten einmal nur kurz den Umschlag des Buches, das Titelbild. Wir sehen nämlich hier im Sinne eines Eyecatchers eine Burlesque-Tänzerin, die eine zeitgenössische Berühmtheit war, Sherry Britton, und sie hat ein Buch in der Hand. Und das Buch, können Sie vielleicht den Titel lesen, das Buch heißt Apes, Men and Morons, also Affen, Menschen und Schwachsinnige. Und wir sehen hier einen unverhohlenen Hinweis, das Bild ist ja in den 30er Jahren entstanden, einen unverhohlenen Hinweis auf zeitgenössische eugenische Idealvorstellungen und ihr Gegenbild in Amerika. In dem Buch von Anne Maxwell, Picture Imperfect, wird die große Rolle, die große Bedeutung von Bildern überhaupt betont. Und sie sagt, dass das Erstaunlichste an dieser eugenischen Bewegung, und sie spricht über Amerika, war die Fähigkeit dieser Bewegung, dass sie die Vorstellungskraft so ergriffen hat der Leute und vor allen Dingen auch dadurch Beistand oder auch Zustimmung gewonnen hat unter weiten Kreisen von Laien. Also die Allgemeinbevölkerung war von diesen eugenischen Ideen sehr leicht zu überzeugen durch Bilder. Also Visual Imagery spielte eine ganz entscheidende Rolle in der eugenischen Erziehung, die sie hier Racial Education nennt. Das ist der Befund, den wir auch für Deutschland schon erhoben haben. Und ein weiteres Beispiel aus England, Kosten für die Erziehung von Kindern vergleichend. Ein normales Kind kostet 5 Pfund, 3 Schilling und kein Penny. Und ein taubes Kind kostet 31 Pfund, 7 Schilling und 6 Pence. Und Sie sehen auch die geistig Behinderten und die Körperbehinderten kosten viel mehr, so dieses englische Blatt, als ein gesundes Kind. Auch hier ist die Aussage eindeutig. Die Frage, können wir, sollen wir uns das leisten, wenn wir für die Gesunden so wenig ausgeben und die Kranken, die zumal dann auch noch als erbkrank gelten, so fördern? Es gab eine Förderung, eine Zusammenarbeit auf höchster Ebene, auf höchster wissenschaftlicher Ebene zwischen den sogenannten Ivy League Universitäten in Amerika und der deutschen Forschung. Bis zum Beginn des Krieges wurden Förderanträge und auch Forschungsprojekte durch Rockefeller, also die Rockefeller Stiftung, gefördert in Deutschland. Und Stephen Norwood hat das also mit dem Buchtitel The Third Reich in the Ivory Tower zusammengefasst. Also es spielt an auch auf die sogenannte Ivy League der Ostküste der USA. Der endet diese Zusammenarbeit, diese Komplizenschaft, könnte man fast sagen, endet erst mit dem Kriegseintritt der USA 1941. Es gab in den 30er Jahren eine Wanderausstellung des Deutschen Hygienemuseums in Amerika, die mit großem Erfolg gezeigt wurde. Es gab übrigens auch amerikanische Ausstellungen vergleichbarer Art. Und da wurde, das Plakat ist ein bisschen schwer lesbar, deshalb links nochmal in freier Übersetzung. Wenn dieser Mann, heißt es auf dem Plakat des Deutschen Hygienemuseums, wenn dieser Mann sterilisiert worden wäre, wären nicht geboren worden, eine asoziale Frau, 4 Taubstumme und dann noch ein paar andere, insgesamt 12 Erbkranke. Diese Ausstellung wurde in Amerika mit gutem Erfolg gezeigt und ein weiteres Plakat lässt sogar die Ausmerzepolitik erkennen. Deutschland, so heißt es da, auf diesem deutschen Plakat in Amerika, war stolz, dass es die besten Anstalten für Geisteskranke hat. Eines Tages wird Deutschland froh sein, dass es überhaupt keine Anstalten für Geisteskranke mehr brauchen wird. Und auch hier ist unverhohlen erkennbar, worum es geht. Es geht um die Ausmerzung der Geisteskranken. Auch diese Ausstellung wurde, also auch diese Tafel wurde zumindest kurzfristig gezeigt. Die Ausstellungsreste, die dann ständig auch an anderen Orten waren, wurden dann bei Kriegsbeginn, wo sie gerade gelandet waren, möglichst schnell beseitigt. Das war dann auch peinlich, dass man also eine Ausstellung, die offensichtlich auch amerikanischer Eugenik durchaus entsprach, noch da rumstehen hatte. Dann wollte man das schnell loswerden. Nun muss ich allerdings, auch wenn die Zeit ein wenig fortgeschritten ist, einen ganz kurzen Blick auf das Vernichtungsprogramm werfen, das ja aus diesen eugenischen Ideen direkt erwachsen ist. Und werde das in der gebotenen Kürze machen, weil das ein eigenes Thema wäre, aber erwähnt werden soll, muss es. Schon in den frühen Weimarer Republikjahren, also 1920, hat der Freiburger Psychiater Hoche mit dem Leipziger Juristen Binding eine Schrift Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens vorgelegt, indem er ein gesetzlich geregeltes Programm zur Tötung Unheilbarer vorschlägt, wohlgemerkt ein gesetzlich geregeltes Programm. Dieses Programm der Tötung wurde allerdings ohne die gesetzliche Regelung im Dritten Reich umgesetzt. Das ist die sogenannte NS-Euthanasie, die ja keine Euthanasie war, sondern eine Mordaktion an geistig Behinderten. Binding und Hoche haben gleichsam den Grundstein gelegt. In dieser Zeit wurde das noch kontrovers diskutiert in den 20er Jahren, aber 1939 wurde es in die Tat umgesetzt und die Grundlage dieser sogenannten Euthanasie war der Euthanasiebefehl von Hitler, den er auf Briefpapier, das man eigenartigerweise als privat bezeichnet, auf jeden Fall fehlen die Rangbezeichnungen, die Hitler zu dieser Zeit hatte, am 1. September 1939. Er autorisiert nämlich zwei Männer, Reichsleiter Buhler und den Arzt Karl Brandt, unter Verantwortung die Befugnisse namentlich zu bestimmen, der Ärzte so zu erweitern, dass nach menschlichem Ermessen unheilbar Kranken bei kritischster Beurteilung ihres Krankheitszustandes der Gnadentod gewährt werden kann. Dieses Vorhaben, was hier also beginnt, mit einer Vielzahl von Mitarbeitern ausgestattet wird, dann auch, ist symbolhaft auf den 1. September, also den Kriegsbeginn, datiert, obwohl es etwa 6 Wochen später geschrieben wurde, dieses Schreiben. Das Vorhaben ist deutlich für uns, weil wir wissen, was daraus folgte. Es ist aber in seiner Wortwahl, in seiner Semantik sehr verschleiert. Und man glaubt sogar, dass man daran gedacht habe, diesen Brief Hitlers sogar zu veröffentlichen, was nie geschehen ist. Er wurde nie gezeigt im Dritten Reich, sondern im Grunde nur von Hand zu Hand und zwar auf höchster politischer Ebene nur weitergegeben. Es ist ein geheimes Projekt, das sich dann nicht geheim halten ließ, aber in seiner Anlage ist es illegal, auch nach dem Recht des Dritten Reiches. Und es führte dazu, dass ungefähr 250.000 Opfer anfielen, also Ermordungen von Geisteskranken, von geistig Behinderten in den Anstalten. Und bekannt ist auch, dass diese Aktion der sogenannten Euthanasie ideologisch, strukturell, personell und auch technisch in den Holocaust mündet, also in die Vernichtung der Juden. So viel also zu der radikalen Umsetzung dieses eugenischen Programms. Und nun werde ich in einem kurzen abschließenden Kapitel auf die sogenannte Nazi-Analogie eingehen müssen und beginne hier mit einem sehr gegenwärtigen Beispiel, das Sie wahrscheinlich kennen, aus der Zeitung Demokratia, ein griechisches Beispiel, das vor nicht allzu langer Zeit erschien. Memorandum macht frei, lesen wir da mit deutschen Buchstaben, die Kanzlerin als Hitler kostümiert. Und diejenigen von Ihnen, die Altgriechisch können, können das nicht lesen. Das ist nämlich Neugriechisch. Und Sie wissen vielleicht, dass das Neugriechische für den Laut D keinen einzelnen Buchstaben hat, sondern eine Buchstabenkombination, nämlich das Nü und das Tau. Sie müssen also das Nü-Tau am Anfang mit D lesen und dann kommen Sie zu dem Wort Dachau. Das ist eine sehr grobe Nazi-Analogie, die hier gezogen wird, die auch nicht weiter zu kommentieren ist, höchstens vielleicht mit dem Hinweis, dass das wenig hilfreich ist, um hier einmal die Kanzlerin zu zitieren. Nun, medizinische Nazi-Analogien spielen eine Rolle in der öffentlichen Diskussion. Das ist ein Beispiel für eine groteske Nazi-Analogie, die aber gleichwohl eine interessante, ja bis heute anhaltende Wirkung hatte, nämlich der Vergleich des Nazi-Holocaust mit dem Nuklear-Holocaust, der in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre sehr akut war und auch viele Ärzte bewegte, was dann zur Gründung auch der IPPNW führte. Und Hanaus Gaabe, ein Arzt, hat hier sehr grobe Vergleiche gezogen, hat aber damit bewirkt, dass endlich einmal die deutsche Ärzteschaft, also die organisierte im Gewand ihrer Standesvertretungen, zur Kenntnis genommen hat, dass hier ein langer Verdrängungsprozess vorgelegen hatte, der dann aufgearbeitet wurde. Gleichwohl ist es eine Nazi-Analogie, die doch sehr, sehr problematisch ist. Gehen wir einmal zu Nazi-Analogien in der Bioethik-Debatte über. So finden wir bezüglich der Sterbehilfe und der Früheuthanasie, also das bezieht sich auf behinderte Neugeborene, bezüglich der Sterilisation Behinderter und auch bezüglich der Pränataldiagnostik und Präimplantationsdiagnostik immer wieder Vergleiche mit dem Dritten Reich. Und auch hier ganz grobe Beispiele zunächst. Sie kennen sicher Vergleiche zwischen der Abtreibung und dem Holocaust. Ärzte werden mit Nazis verglichen in Amerika. Abtreibungsgegner müssen aber Strafe zahlen wegen dieser Beleidigung. Und auch in Deutschland gibt es das immer wieder. Das ist jetzt schon etwas älter. Damals noch im politischen Amt, Frau Süssmuth hat den Kardinal Meissner kritisiert, der Frauen, die ihre Schwangerschaft abbrechen, mit Nazi-Verbrechern auf eine Stufe gestellt habe. Sie sehen, das sind also im Grunde Äußerungen, die nicht diskutiert werden können, sondern die eigentlich indiskutabel sind. Etwas differenzierter ist es in dem Fall, den Herr Watson angestoßen hat, der Nobelpreisträger, Mitentdecker der menschlichen Erbsubstanz, der Doppelhelix. Watson hat in einem Interview gesagt, wir brauchen das Recht, dem Leben erbgeschädigter Föten, übrigens ist das falsch, das heißt nicht Föten, sondern Feten, das wird mit E geschrieben, wird immer falsch geschrieben in den Zeitungen, es heißt Feten. Wir brauchen das Recht, dem Leben erbgeschädigter Feten frühzeitig ein Ende zu setzen, sofern das entsprechende genetische Wissen vorliege. Der christliche Glaube dürfe das Recht auf gesunde Kinder nicht verhindern. Also das ist ein eindeutig eugenischer Gedanke im zunächst einmal wertfreien Sinne, also nicht ideologisch gebunden, könnte man fast sagen, aber eben dann doch, hier wird lebenswert taxiert. Watson schränkt ein, dass man die neuen Verfahren mit Vorsicht anwenden solle, dass genetische Untersuchungen allen zugänglich sein sollten und dass der Schwangerschaftsabbruch nur von Eltern entschieden werden soll. Das war im Jahr 2000 und keine zwei Tage später antwortet der Präsident der Bundesärztekammer, der damalige Präsident Dietrich Hoppe, in ein Zeitungsmikrofon, dass das eine Logik der Nazis sei. Die Nazis haben bekanntlich zwischen lebenswerten und nicht lebenswerten Leben unterschieden. Watson ersetze lebenswert durch gesund und produktiv, sagt Hoppe und erfährt dann auch fort, dass man die ganze Pränataldiagnostik ja im Grunde nur mache, und er behauptet das ernsthaft, um Möglichkeiten der Behandlung dieser ungeborenen Feten zu entdecken beziehungsweise möglich zu machen. Und ihm wurde auch da öffentlich widersprochen, dass natürlich, wie jeder weiß, die Entdeckung schwerer Behinderungen pränatal dazu führt, dass diese Feten abgetrieben werden. Und im Grunde sagt ja Watson nichts anderes als das. Nur sagt Watson, wir brauchen ein Recht darauf. Das ist der entscheidende Punkt, den Hoppe gar nicht gesehen hat. Und da ist das Problem, und das wurde von anderen auch formuliert, hier nur ein Beispiel von vielen aus neuerer Zeit. Thompson hat gesagt, sinngemäß, diese neue Genetik, für die auch Watson auch trotz seines schon sehr hohen Alters steht, diese neue Genetik konzentriert sich auf die Vorsehung oder sagen wir den wichtigen Punkt, dass eine individuelle und elterliche Wahl besteht. Das ist für diese neue Genetik ganz wichtig. Allerdings, sagt der Kommentator, wir müssen uns klar sein, dass freie Wahl in so einem Fall, also eine Wahl ohne den Einfluss sozialen Drucks oder auch professioneller, also ärztlicher Anleitung, difficult to achieve, also wirklich schwer zu erreichen ist. Das ist ein wichtiger Punkt, soll heißen, in einer Situation, wo pränatal eine Behinderung erkannt wird, die sehr schwer ist, wird von ärztlicher Seite wird gefragt, und das haben Sie sicher schon selbst gehört, vielleicht sogar erlebt, ob man dieses Kind haben möchte. Man hätte eine medizinische Indikation zum Abbruch. Und wer sich dann etwa in freier Entscheidung dafür entscheidet, ein Kind mit Trisomie 21 zu bekommen, der wird der Frage begegnen, ist das denn vorher nicht erkannt worden, mit dem Unterton, sie hätten dieses Kind nicht kriegen müssen. Diese Situationen sind nicht selten und das ist hier gemeint. Also es gibt in der Tat auch eben Dinge, die reine Genetik, für die Watson hier zu stehen scheint, doch etwas problematisch erscheinen lassen in ihrem gesellschaftlichen Kontext. Und hier noch einmal einige Argumentationsfiguren der Nazi-Analogie in der Bioethik-Debatte. Es gibt den Hinweis, gesetzliche Regelungen wie die von Watson geforderte, also ein Recht auf, die können zum Missbrauch führen. Beispiel Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Das war ein Gesetz. Das zweite Argument, Dammbruch oder auch Slippery Slope, also die schiefe Ebene. Wenn wir einmal irgendwo etwas erlauben, was ethisch fragwürdig ist, dann werden wir diesen Dammbruch nicht mehr stoppen können. Oder das andere Bild, das sind ja Metaphern, wenn wir eine schiefe Ebene betreten, dann wird es kein Halten geben. Es wird immer weitergehen. Wir werden von der freiwilligen zur unfreiwilligen Euthanasie kommen. Und so ist es ja in Holland auch. Nicht? Das ist also bekannt, das sagen auch die holländischen Bioethiker. Das steht doch da in der Zeitung, das gibt es. Wir werden von der Pränataldiagnostik, sagen diese Leute, die dieser Argumentation folgen, werden wir zur Eugenik kommen, als Programm einer Gesellschaft, vielleicht nicht des Staates, aber einer Gesellschaft. Schließlich das Argument der Kontinuität. Ist nicht die NS-Biokratie, also das Vorherrschen medizinischer Maßregeln zum vermeintlichen Wohle einer Gesamtheit, ist nicht diese NS-Biokratie auch Ausdruck eines anhaltenden Modernisierungsprozesses? Sind wir nicht immer noch in einer Entwicklung, wo die Deutungsmacht der Medizin so etwas beanspruchen kann? Und ist nicht, so die weitere Folgerung, ist nicht unsere Genetik immer mehr in der Lage, das, was der NS-Staat mit seinen bescheidenen Mitteln und Mendelschen Tafeln regeln wollte, viel, viel präziser auszudrücken und dann auch umzusetzen? Das heißt, wir haben hier doch sehr, sehr wichtige Fragen, die mit einer differenzierten Nazi-Analogie, zumindest mit dem Verweis auf die Nazi-Erfahrung, auch bearbeitet werden können und auch müssen. Und damit komme ich dann auch zu meinem Fazit. Die Eugenik war nach 1900 in Europa eine moderne, sich naturwissenschaftlich verstehende Bewegung. In Deutschland nahm sie die Form der Rassenhygiene an. Die in der Eugenik allgemein vorhandenen Züchtungsutopien, die auf eine Verbesserung der Erbanlagen zielten, verbanden sich in Deutschland mit nationalistischen und sogenannten völkischen politischen Strömungen. Namhafte Vertreter der naturwissenschaftlichen Medizin waren nach dem Schock des verlorenen Ersten Weltkriegs bereit, im Interesse der Wiedergewinnung der deutschen Machtstellung ein Programm zu entwickeln, das vom NS-Regime bereitwillig aufgegriffen wurde. In der in den Schulunterricht getragenen Gesundheitspropaganda wurden Ausgrenzung und Vernichtung sogenannten lebensunwerten Lebens unverhohlen thematisiert. Die Medialisierung, also die Macht des Bildes, war hierbei ein wichtiger Faktor. Massenhafte Zwangssterilisationen, der Krankenmord, also die sogenannte NS-Euthanasie, bis hin zur Massenvernichtung der Juden, all das entsprang derselben Ideologie. Der NS-Staat bzw. die handelnden Politiker, Gesundheitsfunktionäre, Ärzte, alle bezogen sich hierbei stets auf die Medizin im Sinne einer totalitären Biokratie. Heilen und Vernichten, Auslese und Ausmerze waren zwei Seiten einer Medaille. Das Beispiel der NS-Eugenik wird bis heute, wie gesehen, in bioethischen Debatten argumentativ verwendet, um Gefahren und Risiken herauszustellen bzw. durch eine Nazi-Analogie bestimmte Entwicklungen zu diskreditieren. Die Nazi-Analogie ist ein sehr grobes Argument, meistens verwendet, um eine Diskussion zu verhindern. Eine Nazi-Analogie ist zudem auch geeignet, die NS-Opfer, die es ja in großer Zahl gegeben hat, zu verhöhnen, wenn man alles damit vergleicht. In bioethischen Debatten ist eine differenzierte Argumentation sehr wichtig und natürlich nicht nur da. Auch in gegenwärtigen Bioethik-Kontroversen spielt das Argument des sogenannten lebenswerten Lebens eine Rolle. Hier geht es darum, wenn man jetzt darüber diskutiert, zu unterscheiden zwischen einer demokratischen Gesellschaft und einer Diktatur, um nur einen Unterschied zu benennen. Aber es gilt auch, anthropologische Konstanten wie den Wunsch nach Verbesserung der Lebensqualität, den Wunsch nach gesunden Nachkommen und ähnliche naheliegende und vernünftige Wünsche, es gilt, diese Wünsche mit ihren Möglichkeiten und Risiken zu erfassen. Ich danke Ihnen.